Liebe Geschwister, alle, die hierher gekommen sind, auch alle, die zu Hause mithören, ich begrüße alle ganz herzlich mit der Liebe unseres Herrn Jesus Christus. Und wir haben uns wieder um sein Wort versammelt. Wir haben jetzt gesungen, glaube seinem Wort und zweifle nicht. Das wollen wir. Aber der Feind will gerade das Gegenteil, er will, dass wir zweifeln an seinem Wort, dass wir immer was da sagen, ja, aber ich verstehe es nicht, ja, aber bei mir ist es anders, ja, aber immer mit diesem Aber. Lass uns lernen, das Wort Gottes, dem Wort Gottes zu trauen, ohne Aber. Und wollen wir jetzt noch beten, bevor wir mit der Bibelstunde beginnen. Lass uns also aufstehen. Danke, Herr Jesus Christus, dass du das lebendige Wort bist und dass wir das Wort Gottes haben, welches lebendig ist und wirksam ist und in unseren Herzen hineindringt und auch Dinge aufdeckt und offenbart, die nur dir allein bekannt sind. Danke dafür ganz herzlich. Danke, dass dein Wort immer Recht hat und dass wir dürfen deinem Wort voll und ganz vertrauen. Hilf uns, dass wir das lernen, immer mehr in unserem Leben zu tun, dass wir dir glauben, deinem Wort glauben, dass wir dein Wort anwenden in unserem Leben. Segne auch jetzt diese Bibelstunde und wir bitten dich, dass du dein Wort öffnest heute für uns und uns hilfst, deinen Plan mit deiner Gemeinde etwas ein Stück weiter mehr zu verstehen. Segne uns, wir bitten dich darum. Amen. Wir lesen heute wieder den Abschnitt aus Titus Brief, Kapitel 1, Vers 5 bis 9. Dieser Abschnitt hängt eng zusammen und wir werden ihn immer wieder lesen, obwohl wir jetzt nicht über alle diese Verse sprechen werden, sondern eben gehen weiter, wo wir letztes Mal stehen geblieben sind. Titus Kapitel 1, Verse 5 bis 9. Ich habe dich zu dem Zweck in Kreta zurückgelassen, damit du das, was noch mangelt, in Ordnung bringst und in jeder Stadt Älteste einsetzt, so wie ich dir die Anweisung gegeben habe. Wenn einer untadelig ist, ein Mann einer Frau und treue Kinder hat, über die keine Klage wegen Ausschweifung oder Aufsässigkeit vorliegt, denn ein Aufseher muss untadelig sein als ein Haushalter Gottes, nicht eigenmächtig, nicht jähzornig, nicht der Trunkenheit ergeben, nicht gewalttätig, nicht nach schändlichem Gewinn strebend, sondern gastfreundlich, das Gute liebend, besonnen, gerecht, heilig, beherrscht, einer, der sich an das zuverlässige Wort hält, wie es der Lehre entspricht, damit er imstande ist, sowohl mit der gesunden Lehre zu ermahnen, als auch die Widersprechenden zu überführen. Ein paar Worte als Rückblick, was wir gemacht haben, wo wir stehen geblieben sind. Also wir befinden uns, der Hauptgedanke des Titusbriefes lautet Grundsätze für effektive Evangelisation. Also das ist das Hauptthema von ganzem Brief. Und wer kann sagen heute diese zwei Grundsätze für effektive Evangelisation? Wie lauten diese zwei Grundsätze? Gut, das hat Natascha letztes Mal auch gesagt. Weiß das außer Natascha auch jemand noch? Dankeschön. Sehr gut, sehr richtig. Ja. Verzeiht mir, dass ich das immer wieder erwähne, aber durch Wiederholung lernt man ja bekanntlich besser, ja. Ich wünsche nächstes Mal, dass alle zusammen sagen, ja, heilige Lebensweise und gesunde Lehre. Das sind zwei sehr wichtige Grundprinzipien, wenn wir wollen effektiv evangelisieren, die Gemeinde bauen, das Evangelium verkündigen. Diese zwei Grundprinzipien sind sehr wichtig. Wenn man sie nicht hat oder missachtet, ignoriert, dann wird sicherlich einiges schief laufen. Wir haben letztes Mal über das Amt gesprochen, über das hier in diesem Abschnitt geht. Und das ist ein Amt mit vier Bezeichnungen, also ein Amt, nicht irgendwelches Amt, sondern das ist nur von der Zahl her ein Amt, aber hat vier verschiedene Bezeichnungen, wie Älteste, hier in unserem Vers werden sie als Älteste genannt, Hirten, Aufseher und Vorsteher. Und in Vers 7 sehen wir, da wird auch dasselbe Amt als Aufseher bezeichnet. Also es sind es ist immer dasselbe Amt, aber vier verschiedene Aufgabenbereiche oder Bezeichnungen. Das kann man so mit diesem Kreis darstellen. Ein Kreis, aber vier Teile und sie irgendwie so fließen gehen in die Teile übereinander. Also Älteste, Hirten, Aufseher, Vorsteher. Das war Vers 5 gewesen, die Verse 6 bis 9. Da sind diese 16 Charaktereigenschaften und Verhaltensvorbilder von Männern, die als Älteste eingesetzt werden sollen. Und da werden 16 aufgezählt. Und diese 16 werden wir durchgehen. Heute natürlich nicht alle, nur die ersten. Und dann die nächsten Bibelstunden werden wir praktisch alle diese 16 Charaktereigenschaften uns anschauen. Was meint ihr von diesen zwei, also nochmal zurück, diese zwei Grundsätze, heilige Lebensweise und gesunde Lehre? Diese 16 Charaktereigenschaften, welcher Grundsatz wird dadurch unterstrichen oder kommt zum Vorschein von diesen beiden? Was meint ihr? Welcher Grundsatz wird hier durch Verse 6 bis 9 Grundsatz von diesen zwei, also hier sind die zwei Grundsätze, heilige Lebensweise und gesunde Lehre, das sind so zwei wichtige Bausteine für effektive Evangelisation. Durch die Charaktereigenschaften für die Ältesten, was von diesen zwei kommt hier zum Ausdruck? Heilige Lebensweise. Sind wir alle damit einverstanden, ja? Ja, das stimmt. Ganz genau. Also das ist das gerade. Hier wird gesagt, wie die Ältesten sein sollen und wie die Kandidaten für die Ältesten, welchen Kriterien sollten sie entsprechen. Und das geht hier um Lebensweise. Gibt es Fragen bis jetzt? Also meistens ging es um Vers 5, den haben wir letztes Mal betrachtet. Gibt es dazu Fragen oder Ergänzungen? Bitte schön. Gut, dann gehen wir weiter, oder doch? Ja, bitte, kann jemand mit Mikrofon hier behilflich sein? Dankeschön. Bruder Jon, ich werde auch älter. Ich höre immer schlechter. Noch einmal, ja.
Wenn hier gesagt wird, Älteste einsetzen, ist das nur Männer gemeint, oder?
Oder was?
Oder Frauen auch, wie es heute die Diskussionen gibt.
Ja. Ja, diese Frage ist aktuell. Diese Frage, ob Frauen zum Ältestendienst ordiniert werden sollen. Also hier, also eindeutig geht es um Männer. Also auch vom Text her. Sieht man Mann einer Frau zum Beispiel, aus dieser Bezeichnung, auch bei Timotheus genauso. Aber natürlich gibt es andere Bibelstellen, die sagen ganz deutlich, dass Frauen dürfen in der Gemeinde nicht lehren. Und Älteste, die Dienst oder Amt hat, die müssen lehren. Sie tragen die Verantwortung für die Lehre in der Gemeinde. Und so sieht man ganz deutlich, dass mit Ältesten gemeint sind Männer, nicht Frauen. Also Frauen dürfen nicht als Älteste ordiniert werden laut der Bibel. Es ist ein heißes Thema heutzutage und natürlich viele versuchen so dem Zeitgeist irgendwie sich anzupassen und versuchen hier akrobatische Kunststücke zu vollziehen, theologisch gesehen, wie man das hier sich rauswinden kann aus der Lehre der Bibel. Aber letztendlich kann man das nicht machen, es sei denn, wenn man einfach sagt, Ja, die Bibel sagt das, aber wir wollen was anderes. Das, wenn man ehrlich ist, dann ist es meistens immer so. Also wir Menschen, die das propagieren, die das durchsetzen, die letztendlich sie sagen, dass das, was die Bibel sagt, ist eigentlich nicht mehr machbar. Es ist nicht aktuell, nicht auszuführen. Und wir müssen eben mit der Zeit zusammengehen. Und deswegen werden Frauen auch eingesetzt, weil in der Politik, in der Regierung, in der Wirtschaft ist ja ein großes Thema, Frauenquoten und so weiter. Solche Unwörter hat man entwickelt inzwischen. Ich schätze, dass dadurch die Frauen viel mehr entehrt werden als geehrt durch diese Bezeichnungen wie Frauenquoten und so weiter. Aber leider ist es so. Also wenn wir darüber sprechen, was die Bibel lehrt, dann denke ich, das ist ganz eindeutig zu sehen, dass die Bibel lehrt, dass die Frauen dürfen nicht als Älteste in der Gemeinde sein. Bitte schön.
In der Apostelgeschichte ist von Philippus gesprochen, er hat vier Töchter, die weissagten. Wie ist das verstehen?
In der Apostelgeschichte, die Töchter
von Philippus.
Von Philippus haben geweissagt. Mhm. Ja. Ich kann jetzt nicht erklären ganz genau, aber das könnte sein, dass es einfach die Gabe, die Geistesgabe ist, die damals war, zusammen mit der Zungenrede, um gerade für die Gemeinde zu erbauen. Und da wird nicht unterschieden, Männer oder Frauen. Da haben auch Männer und Frauen diese Gaben gehabt. Aber das hat nichts mit Leitung zu tun oder Gemeinde vorstehen, das hat damit nichts zu tun. Ja. Was sie da geweissagt haben oder wie das funktionierte, das weiß man eigentlich heute nicht. Ja, weil diese Gaben heute in diesem Sinne nicht mehr da sind, wie sie damals offenbar vorhanden waren, weil das Wort Gottes noch als Kanon, als die Bibel noch nicht fest so formiert wurde, geformt wurde. Gut, lass uns weitergehen. Jetzt gehen wir zum Vers 6, wo diese Charaktereigenschaften beginnen und dann eins nacheinander gehen wir dann durch. Also das erste ist, wenn einer untadelig ist. Und genauso beginnt auch der Abschnitt Timotheus Kapitel 3. Wir müssen diese zwei Abschnitte immer so miteinander vergleichen, weil es ist genau dasselbe Anliegen und da werden auch Charaktereigenschaften, Kriterien aufgezählt, ein bisschen anders. Wir halten uns an Titus, weil wir den Titusbrief betrachten, aber im Hinterkopf, es ist immer gut, auch den Timotheusbrief zu behalten. Auch die Liste beginnt auch mit diesem untadelig sein oder tadellos. Wenn einer untadelig ist, also es geht jetzt darum, jemanden zum Ältestendienst einzusetzen. Und Apostel Paulus sagt, schau danach zuerst, wer untadelig ist. Die neue Genfer Übersetzung übersetzt es so, einem Ältesten darf niemand etwas nachsagen können. Das ist schon eine Beschreibung, eine Deutung des Textes. Herbert Janssen übersetzt es sehr genau, wie es im Grundtext ist. Wenn einer nicht anzuklagender ist, sicher, dieses Wort nicht anzuklagender ist kein typisch deutsches Wort, man hat es zusammengeklebt, aber ich finde, das bringt den Gedanken sehr gut zum Ausdruck, worum es hier geht. Untadelig oder tadellos sein. Das Wort selbst bedeutet, ohne Tadel zu sein. Wir verstehen alle das Wort Tadel, ja? Junge Leute, versteht ihr das Wort Tadel, ja? Also schimpfen, sagen wir so, bemängeln, etwas schlechte Note geben. Bedeutet das, was Paulus hier sagt, dass sie sollen ohne Fehler sein? Heißt das, dass es ohne Fehler sollen die Ältesten sein? Ohne Makel? Bedeutet das, dass sie vollkommen sein sollen? Das sind so die Fragen, die ersten Fragen, die uns begegnen, wenn wir das lesen, wenn einer untadelig ist. Nun, natürlich, die Frage ist dann ja, wer ist schon untadelig? Und gemeint wird oft, wer ist schon vollkommen? Wer ist schon ohne Fehler? Also ich auf keinen Fall. Vielleicht du, aber ich nicht. Wir müssen dieses Wort untadelig verstehen, so wie es in der Bibel gebraucht wird, wie es verwendet wird, um das besser zu verstehen. Sonst, man kann dann etwas Falsches behaupten und dann werden wir sehen, sehr schnell, wir kommen in eine Sackgasse und wir kommen nicht voran. Zum Beispiel, wenn wir sagen, ja, hier ist gemeint, jemand, der ohne Fehler ist. Okay? Viel Spaß, sucht nach solchen Leuten und setzt sie als Älteste ein. Das wird nicht funktionieren. Dann wird niemand als Ältester eingesetzt. Und da hat man schon eine Schwierigkeit. Das funktioniert nicht. Untadelig in der Bibel wird oft noch mit dem Wort, okay, Bruder Christian will was sagen, bitteschön, ja.
Untadelig, das ist ohne Nachreden. Ohne Nachredung. Wenn jemand darüber spricht, das ist nicht richtig. Ohne Nachreden.
Mhm. Gut, danke schön, ja. Also untadelig bedeutet im biblischen Gebrauch auch das Wort rechtschaffen, ist uns bekannt. Wenn jemand rechtschaffen ist, dieses Wort kommt sehr oft im Alten, auch im Neuen Testament vor. Rechtschaffenheit. In der Bibel werden viele Personen als untadelig oder als rechtschaffen bezeichnet. Wie zum Beispiel Noah wird genannt in der Bibel als ein untadeliger Mensch, rechtschaffener. Hiob, über Hiob wird geschrieben, dass er untadelig und rechtschaffen, das sind diese zwei Worte, kommen davor. Der König David wird als untadelig rechtschaffen bezeichnet. Und einige andere Könige, wie König Asa zum Beispiel, im Neuen Testament Zacharias und Elisabeth, die Eltern von Johannes dem Täufer, werden auch als rechtschaffene, untadelige Menschen bezeichnet und so weiter. Nun heißt es, dass diese Menschen sündlos waren. Das können wir ganz deutlich sagen, nein, das kann nicht sein, weil die Bibel lehrt sehr eindeutig, es gibt keine sündlosen Menschen. Heißt es, dass diese Menschen ohne Fehler waren? Nein, wir kennen diese Menschen, einiges aus der Bibel. Heißt es, dass diese Menschen nie etwas Falsches getan haben? Auch das stimmt nicht. Denn gerade diese Menschen wie Noah und David, die haben Falsches getan. Was meint das Wort Gottes, wenn es über Tadellosigkeit spricht? Auch hier in unserem Vers, wenn einer untadelig ist. Vollkommenheit kann es nicht gemeint sein, Fehlerlosigkeit kann es auch nicht sein und Sündlosigkeit kann es auch nicht sein. Also dann müssen wir ganz klar sehen, es geht nicht darum, dass jemand untadelig ist in dem Sinne, dass alles ist richtig, alles ist so, wie es sein soll. Der König David kann uns als Beispiel dienen, wo wir sehen, wie dieses Wort gebraucht wurde. Und den König David kennen wir sehr gut in der Bibel, wird sehr viel über ihn in der Bibel gesprochen. Fast zwei ganze Bücher in der Bibel erzählen über den König David. Wahrscheinlich kaum eine andere Person in der Bibel wird so ausführlich berichtet wie der König David. Und es wird gesagt, dass er ein Mann nach dem Herzen Gottes ist. Das ist ganz deutlich. Also das bedeutet, er hat Gott gefallen. Gott hat Wohlgefallen an David gehabt. Ein Mann nach dem Herzen Gottes. Gott, mit anderen Worten könnte man sagen, Gott hat sich gewünscht, ach, wären doch alle Menschen so. Das ist nach meinem Geschmack, nach meinem Herzen. In Psalm 18, Verse 22 bis 24, und das Gleiche findet man auch in 2. Samuel, Buch Samuel, denselben Psalm, da diese Worte schreibt David Folgendes: Denn ich habe die Wege des Herrn eingehalten und bin von meinem Gott nicht gottlos abgewichen. Denn alle seine Rechtsbestimmungen waren vor mir und seine Ordnungen wies ich nicht von mir. Auch war ich untadelig, hier kommt dieses Wort, auch war ich untadelig gegen ihn und hütete mich vor meiner Schuld. Diese Worte schreibt David selbst, über sich selbst. Kommt bei uns da nicht so ein bisschen irgendwelche Gedanken hoch? Sagen, David, einen Moment. Hast du nicht etwas vergessen? Und was ist mit Bathseba, mit Uriah, mit der Volkszählung und du sagst, ich war untadelig. Alle seine Rechtsbestimmungen waren vor mir. Und was ist mit diesen Dingen? Das war doch nicht untadelig, das war doch nicht tadellos. Und hier müssen wir ganz genau jetzt nicht David kritisieren, auch nicht angreifen, nein. Und der Heilige Geist hat das für nötig gehalten, diese Psalm in die Bibelreihe mit aufzunehmen. Also dann Gott stand dahinter, hinter diesen Gedanken. Gott hat David diese Worte eingegeben, laut der Lehre der Bibel. David war trotzdem vor Gott untadelig. Auch trotz Bathseba, trotz Uriah, trotz Volkszählung, trotz dieser großen Sünden, war er in Gottes Augen trotzdem untadelig. Wie geht das? Er war untadelig nicht, weil er sündlos war. Wir sehen ganz deutlich, er war nicht sündlos. Er hat diese Sünden begangen. Er war untadelig, weil sein Herz auf Gott ausgerichtet war. Das bezeichnet Gott als Tadellosigkeit. Wenn ein Mensch, wenn sein Herz, in der Bibel gibt es diesen Ausdruck, ungeteilten Herzen, mit ungeteiltem Herzen auf Gott ausgerichtet sein. Und das war bei David. Er hat nie die Sünde gesucht. Niemals. Er hat gesündigt, nicht weil er sie gesucht hat. Und er tat Buße, jedes Mal tat er tiefe Buße daraus, weil die Sünde in seinem Leben, sie hat nicht dem entsprochen, wonach sein Herz ganz eindeutig ausgerichtet war. Und das war nach Gott, auf Gott ausgerichtet. Das bezeichnet das Wort Gottes als Tadellosigkeit. Und in diesem Sinne war Hiob tadellos, auch Noah war tadellos. Wir wissen, auch Noah war ein Sünder. Also wir hätten ihn aus der Gemeinde ausgeschlossen, den Noah auf jeden Fall, für bestimmte Dinge. Aber Gott bezeichnet ihn tadellos. Und trotzdem, weil sein Herz war auf Gott ausgerichtet. Jetzt dazu noch dieselbe Psalm, Psalm 18, 24, jetzt neue Genfer Übersetzung. Und das ist mehr so, wie es auch im Grundtext ist. Ich hielt mich mit ungeteiltem Herzen an ihn. Also ich hielt mich mit ungeteiltem Herzen an ihn. Und das bedeutet, also tadellos, ich war untadelig gegen ihn. Das wird auch übersetzt, ich hielt mich mit ungeteiltem Herzen an ihn. Tadellosigkeit bedeutet ungeteiltes Herz auf Gott ausgerichtet. Im Neuen Testament können wir sagen, ungeteiltes Herz auf Jesus ausgerichtet. Das ist zuerst mal Tadellosigkeit. Also Tadellosigkeit in der Bibel ist nicht Fehlerlosigkeit, auch nicht die Vollkommenheit, sondern eindeutige Ausrichtung des Herzens auf Gott. Das ist Tadellosigkeit. Wenn einer untadelig ist, das bedeutet, wenn einer mit ungeteiltem Herzen, wenn einer mit ungeteiltem Herzen dem Herrn nachfolgt, also der soll als Ältester eingesetzt werden. Und das ist das erste Kriterium. Dass das Herz sollte ungeteilt auf Jesus ausgerichtet sein. Und das andere, was auch Bruder Christian erwähnt hat, und das ist wahrscheinlich eher gemeint hier in unserem Vers, praktisch, es gibt nichts, was ungeklärt oder nicht geordnet wäre bei diesem Menschen. Wenn einer nicht anzuklagender ist, also da gibt es nichts, was man im Moment den Menschen verklagen sollte. Es gab vielleicht etwas, nicht vielleicht, sondern genau, aber es wurde geregelt. Es wurde geklärt. Aber jetzt im Moment ist nichts hängt in der Luft, was man klären sollte. Praktisch, es gibt nichts, was ungeklärt oder nicht geordnet wäre. Und es gibt nichts, wofür man ihn deswegen jetzt anklagen sollte. In diesem Sinne diese Tadellosigkeit. Also nochmal, im biblischen Verständnis, das ist dieses ungeteilte Herz ausgerichtet auf Gott und praktische Anwendung hier, also dass da muss ein Mensch sein, wo nichts in der Luft hängt, unklar, undeutlich, irgendwelche Anklagen, Beschuldigungen, er hat was gemacht und streitet das ab oder was immer, sondern das muss geregelte Dinge müssen es sein. Also das ist so viel zu dem Begriff, wenn einer untadelig ist. Gibt es dazu Fragen oder Ergänzungen? Bitte schön. Die zweite Charaktereigenschaft oder Beschreibung, Kriterium, Mann einer Frau. Er muss Mann einer Frau sein. Luther übersetzt es Mann einer einzigen Frau und Neue Genfer Übersetzung umschreibt das wieder, deutet es ein bisschen um, der seiner Frau treu ist. Also das ist die eigentliche Anwendung von dieser Bedeutung. Also diese drei Übersetzungsmöglichkeiten, Mann einer Frau, Mann einer einzigen Frau oder der seiner Frau treu ist, die umfassen die Bedeutung dieser Worte am besten, dieser Bedeutung. Was bedeutet das Mann einer Frau? Der Älteste sollte nur eine Frau haben, das ist ganz klar. Also ein Ältester darf nicht zwei, drei Frauen haben, nur eine Frau. Im Griechischen steht hier für das Wort eine Frau steht ein Zahlwort, also Mann von einer Frau, also ein Zahlwort steht da. Nicht irgendwelche Frau, sondern das Wort ein bedeutet ja unbestimmter Artikel für ein oder auch eine Zahl ist auch ein. Also hier ist Mann von einer, also Zahl, eine Zahl, ein Zahlwort steht da, Mann von einer Frau. Der Älteste, das bedeutet, der Älteste soll in der Ehebeziehung treu sein. Und das ist verständlich, das ist klar. Also hier ist, was hier gemeint ist, dass in der Ehe der Älteste soll treu sein. Also keine Affären, kein Flirten, kein immer irgendwelchen Frauen nachlaufen oder Frauengeschichten irgendwelche. Das darf bei einem Ältesten nicht, auf keinen Fall nicht vorhanden sein. Wenn man hier mehr hineininterpretiert in diese Worte Mann einer Frau, wenn man hier noch mehr was hineinlegt, dann wird man unweigerlich mit Problemen konfrontiert und man kommt auch in eine Sackgasse hinein. Zum Beispiel, es gibt solche Meinungen, dass dieser Wort sagt Mann einer Frau, bedeutet, dass ein Ältester muss verheiratet sein. Gut, es ist ja nicht verkehrt, verheiratet zu sein. Es ist natürlich auf jeden Fall gut, wenn der Älteste verheiratet ist, aber hier ist es nicht, es ist kein Muss, es geht nicht darum, dass ein Ältester muss eine Frau haben. Oder eine andere Bedeutung ist, ein Ältester darf nicht heiraten, wenn er verwitwet ist. Er darf nur eine Frau gehabt haben und wenn sie stirbt, er darf nicht mehr heiraten. Solche Meinungen gibt es, weil Mann einer Frau. Und wenn er heiratet, dann ist schon seine zweite Frau, vielleicht dann nur eine dritte, die stirbt auch. Dann gibt es ja solche Fälle, drei, vier Frauen nacheinander, drei, viermal verwitwet, verheiratet. Das darf beim Ältesten nicht sein. Und man stützt sich auf diese Wort Mann einer Frau. Ich denke, das ist zu viel hineininterpretiert, das ist nicht im Text hier drin. Denke ich nicht, dass das hier gemeint ist. Eine klare und deutliche Auslegung, die der Bibel nicht widerspricht, ist eben Mann einer Frau, dass der Ältestenkandidat soll nur eine Frau haben und er soll in der Ehebeziehung treu sein. Das sind wichtige Aspekte und die sind sehr natürlich, sehr logisch, sehr vernünftig und sehr wichtig. Es geht hier auch nicht darum, dass ein Ältester unbedingt verheiratet sein muss. Wie schon gesagt, ein Ältester muss eine Frau haben. Wenn dieser Vers so verstanden werden sollte, dann müsste man auch behaupten, dass ein Ältester unbedingt Kinder haben muss. Denn weiter werden wir lesen, dass ein Ältester gehorsame Kinder haben soll. Also das bedeutet, dann ein Ältester muss unbedingt Kinder haben. Also oder wer nicht verheiratet ist, darf kein Ältester sein. Es wird ja gesagt, dass er mit einer Frau verheiratet sein soll. Oder wer keine Kinder hat, darf kein Ältester werden. Es wird ja gesagt, dass er treue Kinder haben soll. Nun, wir wissen, dass das funktioniert so nicht. Weil es gibt erstens von der Bedeutung her, von dem Zusammenhang, es geht nicht darum. Und zweitens, aus dem Leben heraus sehen wir, wie viele Älteste, vom Gott gesegnete Älteste es gab, die keine Kinder hatten. ganze Reihe. Und das stört überhaupt nicht dem Dienst. Absolut gar nicht. Das ist störend, hindernd, wenn ein Ältester keine Kinder hat. Das nicht verheiratete Älteste, natürlich, das ist sehr, sehr selten. Unter unseren Kreisen kenne ich keinen einzigen. Apostel Paulus ist ein Beispiel. Er war nicht verheiratet, war ein Apostel. Das ist noch in diesem Sinne noch mehr als ein Ältester. Vielleicht gibt es auch, kennt auch jemand, wo bestimmt gibt es verwitwete Älteste, die dann die Frau gestorben ist, dann muss er den Dienst verlassen. Also sowas habe ich noch nie gehört. Also es ist, denke ich, gesund und sinnvoll, wenn wir bei dieser Deutung bleiben, dass hier diese zwei Dinge gemeint werden. Also der Ältestenkandidat soll nur eine Frau haben und er soll in der Ehebeziehung treu sein. Also das ist was, das bedeutet es, Mann einer Frau, also einer von der Zahl einer Frau. Gibt es Fragen dazu? Bitte schön.
Jetzt zum Beispiel Römer 7, ja, Vers 3. Wenn ein Partner stirbt, dann ist er frei von dem Gesetz. Und wie darf er leider nicht mehr heiraten, oder? Wie ist das? Wenn er frei ist, oder?
Nein, er darf.
Also, ja. Wenn er die Frau verstorben ist oder der Mann verstorben ist, sofort ist von der Zeit ist der Partner vom Gesetz frei, sodass er darf heiraten.
Ja, so verstehen wir das auch, dass hier gemeint ist nicht, dass er nicht heiraten darf, sondern er darf nur mit einer Frau verheiratet sein. Ja, und wenn, dann wieder mit einer anderen, wenn diese Frau stirbt, aber nicht gleichzeitig mit zwei Frauen gleichzeitig, das geht nicht. Okay, hoffentlich habe ich niemanden durcheinander gebracht. Ja. Gut, dann. Bis jetzt gab es auch mit diesem Punkt gab es eigentlich so gut wie keine Probleme oder Spannungen oder so. Das nächste Kriterium, das dritte, untreue Kinder hat, über die keine Klage wegen Ausschweifung oder Aufsässigkeit vorliegt. Hier gleich ein paar andere Übersetzungen dazu. Luther übersetzt, der gläubige Kinder hat, gegen die keine Klage besteht, dass sie liederlich oder ungehorsam sind. Die neue Genfer Übersetzung übersetzt, und dessen Kinder gehorsam sind und nicht durch ungehöriges und rebellisches Verhalten Anlass zur Klage geben. Und Herbert Janssen übersetzt, Kinder hat, also der Kinder hat, die treu sind, nicht unter Anklage stehen wegen eines heillosen Wesens, oder weil sie sich nicht unterordnen. Also dieses Kriterium, also mit den Kindern, das immer wieder gibt es so Fragen, Gedanken, auch manchmal Diskussionen innerhalb der Gemeinden. Gut, bei uns in der Gemeinde gab es noch diesbezüglich keine solche Diskussion, aber ich kenne aus anderen Gemeinden, wo es zu ganz heftigen Debatten gekommen ist, gerade über die Kinder. Wie sollen die Kinder eines Ältesten sein? Hier zum Punkt Kinder, zum Vergleich aus 1. Timotheus 3, 4, das ist die andere Liste wegen der Ältesten. Da wird gesagt, und die Kinder in Unterordnung hält mit aller Ehrbarkeit. Wir werden dazu noch zurückgreifen, um das jetzt vor uns das alles zu haben. Die sogenannte große Frage, die hier entsteht oder die immer wieder aufgehoben wird, die lautet, müssen die Kinder eines Ältesten wiedergeborene, bekehrte, gläubige Menschen sein oder geht es hier darum, dass sie gehorsame Kinder sind? Also um diese Frage geht es. Geht es hier um Kinder, die gläubig sind im Sinne von bekehrt und wiedergeboren oder geht es um Kinder, die gehorsam sind und ihren Eltern, vor allem dem Vater, weil Älteste ist er dann ein Vater, dass sie ihn respektvoll sich ihm unterordnen. Also darüber gibt es immer Auseinandersetzungen, Unklarheiten und auch unterschiedliche Meinungen. Und kann sein, dass auch unter uns solche Meinungen sind. Und ich habe nicht vor, jetzt diese alle Meinungen wegzuwischen oder so, aber einfach dazu ein paar Gedanken zu sagen, dass wir nachdenken, was hier gemeint wird. Hier das griechische Wort, was hier mit Glauben, Bruder Christian, will was sagen. Bitte schön.
In meiner Bibel, Vers 6, der gläubige Kinder habe. Jetzt weiß ich nicht, wie was. Aber hier sagt, der gläubige Kinder hat.
Naja, diese Frage wurde jetzt eben gestellt. Die versuchen wir jetzt zu beantworten, okay? Gut, das habe ich auch gelesen, aus der gläubige Kinder hat, ja, und der treue Kinder hat. Das sind diese zwei verschiedenen Übersetzungen. Hier haben wir mit einem griechischen Wort Pistos zu tun. Dieses griechische Wort kann auf zwei Weisen übersetzt werden, als mit dem Wort Glaube oder Treue. Natürlich, jedes Wort hat noch ein paar andere Formen, aber so vom Grund her, also dieses Wort Pistos oder Pisteo, je nachdem, in welcher Form wird das gebraucht, oder auch Pistis, kann beides bedeuten vom Wort her, also hat dieselbe Wurzel, Glaube und Treue. Zum Beispiel, wie auch in der russischen Sprache kommt das sehr deutlich durch, verzeiht mir, wer Russisch nicht versteht, Wäre und Wernest. Sehen wir, das sind zwei verschiedene Wörter, aber gleiche Wurzel. Aber die sind sehr verwandt und doch unterschiedliche Worte. Wernes, das ist genauso im Griechischen. Dieses Wäre, also Pistos, kann entweder Glaube sein oder auch Treue. Manchmal hat es keine Rolle, ob das Wort als Glaube oder als Treue übersetzt wird. Aber manchmal kann es eine bedeutende Rolle haben, wie in unserem Text. Und manchmal kann es ganz falsch sein, wenn man anstatt Treue Glaube übersetzt oder auch umgekehrt. Hier ein kleines Beispiel, auch aus unserem Brief, Titus 1, Vers 9. Da lesen wir auch von den Ältesten die letzte Voraussetzung. Einer, der sich an das Wort hält, wie es der Lehre entspricht. Was steht da vor dem Wort? Da steht ein Wort, das Wort Pistis steht, oder Pistos. Und was meint ihr, wie wird das übersetzt hier? Als Glaube oder als Treue? An welches Wort? Ist das Wort treu oder gläubig? Wie? Treue. Ja? Also, hier steht dieses griechische Wort, Pistou. Also, und wie gesagt, vom grammatisch kann man beides übersetzen. Und hier wird es falsch sein, wenn hier das Wort mit Glaube übersetzt wird. Praktisch an das Wort, welches gläubig ist. So sagen wir nicht, dass es gläubig ist, sondern hier wird mit dem Begriff Treue übersetzt. Und zwar, alle Übersetzungen machen das. Einer, der sich an das zuverlässige Wort hält, je nachdem welche Übersetzung, sichere Wort, vertrauenswürdige Wort, also dieses von Treue in diesem Sinne. Oder über Gott wird sehr oft gesagt, dass er treu ist. Und da steht genau dasselbe Wort. Niemals wird über Gott gesagt, dass er gläubig ist. Verstehen wir? Es wird eben, wenn es über Gott ist, wird immer dieselbe Wort als Treue oder Treue übersetzt, nicht als Glaube. Deswegen hier muss man kann nicht beliebig dieses Wort übersetzen. Da muss man schon sich hineinvertiefen, wie ist es besser, das Wort hier zu übersetzen. Der Kontext oder der Zusammenhang, der entscheidet darüber, wie das Wort am besten übersetzt werden soll. Es ist sinnvoller, in unserem Text das Wort Pistos mit treu bzw. Gehorsam zu übersetzen. Das würde dann so klingen, und treue oder gehorsame Kinder hat, die keine Klage wegen Ausschweifung und Aufsässigkeit vorliegt. Und das, wenn man das als Treue übersetzt, Oder Gehorsame, das ist dann auch im Einklang mit 1. Timotheus 3, 4, wo dieselbe Voraussetzung aber ganz eindeutig so geschrieben wurde, und die Kinder in Unterordnung hält mit aller Ehrbarkeit. Da ist dieses Wort gläubig oder treu überhaupt gar nicht vorhanden. Es wäre schwer zu erklären, wieso die Kinder der Ältesten auf Kreta, also bei Titus, unbedingt bekehrte Menschen sein müssten. Und die Kinder der Ältesten in Ephesus, das ist bei Timotheus, müssen nur gehorsam sein. Also das wird man nicht erklären können. Wenn wir sagen, dass hier bei Titus Bekehrte, die Kinder müssen bekehrt sein, dann haben wir ein Problem, warum Timotheus stellt diese Voraussetzungen nicht auf. Ein anderes Problem, praktisches Problem, ab welchem Alter? Kinder werden ja nicht als Bekehrte zur Welt gebracht, das wissen wir ja sehr gut. Ab wie viel Alter? Die sind nicht bekehrt. Die sind nicht wiedergeboren bis zu ihrer Bekehrung, ja? Jetzt 8 Jahre oder 10 Jahre oder 12 oder 14. Wir wissen nicht, ab welchem Alter sollten sie dann gläubig sein oder bekehrt sein, damit ein Ältester seinen Dienst ausführen kann. Diese Frage kann man schon nicht mehr beantworten, wenn wir das als bekehrt, als Gläubige übersetzen. Wenn wir das übersetzen als treue, als gehorsame Kinder, dann natürlich, es spielt keine Rolle, wie klein die Kinder sind oder wie groß sie sind, sie sollen diesem Kriterium entsprechen. Aber wenn wir das als gläubig übersetzen, dann haben wir diese Probleme, die wir nicht mehr klären können. Sicher, das Beste ist, wenn die Kinder der Ältesten gläubig und bekehrte Menschen sind. Das ist das Beste, natürlich. Wer wünscht sich das nicht? Aber es ist wichtig, unseren Text richtig zu verstehen, was die Bibel hier wirklich oder tatsächlich sagt. Nicht einfach, was mir gefällt oder was jemandem gefällt. Wie kann man hier noch strenger machen oder das Maßstab noch schärfer machen? Darum geht es nicht. Wir sollen forschen, was wird hier wirklich oder wurde damals wirklich gemeint. Und das sollte heute gemeint sein. Praktisch geht es hier um Folgendes. Der Älteste soll in der Lage sein, seine eigene Familie gut zu verwalten. Das heißt, seine Kinder sollten keinen Ruf haben, kriminell zu sein oder als solche, die auf Kosten der Gesellschaft leben, wie übersetzt wird, ausschweifend und aufsässig. Also ausschweifend, aufsässig, das ist schon so ein Leben, wo zum Schaden der anderen ist, ausschweifendes Leben. Sie kennen keine Grenzen, aufsässig, sie belästigen alle um sich herum. Genau wird das nicht beschrieben, diese Aufsässigkeit, auch das Ausschweifende. Aber die Richtung wird hier angegeben. Und die Kinder eines Ältesten dürfen nicht so sein. Wenn bei jemandem solche Kinder sind, dann darf dieser Bruder kein Ältester werden. Wenn er Ältester ist, er darf kein Ältester mehr sein. Wenn einer von seinen Kindern beginnt, ungehorsam zu sein, ganz offen rebellisch und respektlos seinem Vater gegenüber, wo der Älteste, er kann in seinem Haus nicht mehr zurechtkommen. Es weiter im Vers 7 wird er auch darüber gehen, dass er ein Haushalter Gottes ist, der gut seinem Haus vorsteht. Und er kann das nicht. Und jetzt sein Sohn oder seine Tochter oder noch mehrere Kinder, sie beginnen so ein Leben zu führen und ganz öffentlich, ausschweifend, aufsässig zu sein, dann sollte so ein Bruder vom Dienst zurücktreten. Und wenn es ein Kandidat ist, dann darf er nicht zum Ältesten ordiniert werden. Der Älteste sollte seine Kinder respektvoll und ehrenhaft zum Gehorsam motivieren. Darum geht es hier auch bei Timotheus gerade, dass er sie mit aller Ehrbarkeit in Unterordnung hält. Wir wissen, man kann ja Kinder, solange sie noch klein sind oder auch schon vielleicht auch schon Jungschar in diesem Alter, man kann sie in Unterordnung halten, aber nicht in Ehrbarkeit, sondern mit blanker Gewalt. Das ist möglich. Das ist absolut möglich, richtig Gewalt anwenden, bei jedem Widerspruch, drakonische Maßnahmen, Strafen und so weiter. Wenn die Kinder größer werden, dann ist natürlich, ändert sich die Melodie meistens, dann zerfällt die Familie. Wenn es richtig schlimm gemacht wurde, dann die Familie zerfällt eigentlich. Aber zu einer Zeit lang kann man das. Und hier wird gesagt, nein, nein, nein. Die Kinder sollen schon in Unterordnung sein, aber es soll in Ehrbarkeit geschehen. Nicht egal wie. Nicht Hauptsache streng. Sondern auch der Vater, der Älteste, er soll seine Kinder respektvoll behandeln. Er soll sie zum Gehorsam motivieren, nicht einfach mit blanker Gewalt, sondern dass sie von sich aus für Gehorsam sich entscheiden und ihren Vater respektvoll behandeln. Es geht hier nicht darum, dass die Kinder der Ältesten unbedingt bekehrte Menschen sind. Sie sollen gehorsame Kinder sein, die ihren Vater mit Respekt behandeln. Also das so viel zu diesen Worten, der Kinder hat, treue Kinder hat. Also das ist die, jetzt wenn wir das, wenn wir mit allem diesem einverstanden sind, das wäre dann die bessere Übersetzung, die günstigere oder die sinnvollere Übersetzung. Nicht, dass er gläubige Kinder hat, sondern dass er treue Kinder hat, weil da dieses selbe Wort steht. Und das bedeutet, dass die Kinder einfach ihrem Vater gehorsam sind. Wenn wir das machen, davon abhängig machen, dass sie gläubig sind, dass es wiederum auch vom Praktischen her wird das sehr schwierig anzuwenden sein. Das bedeutet ja auch, die Kinder, ja, sie können auch den Glauben verlassen. Auch später sind sie, jetzt sind sie gläubig und dann irgendwann sind sie ungläubig. Und sie führen kein böses Leben, aber nur, dass sie die Gemeinde verlassen, den Herrn verlassen. Heißt das dann, dass der Älteste darf nicht oder so ein Kandidat darf nicht als Ältester werden? Das sind da so schwierige Fragen, die dann entstehen, die wir von der Bibel her nicht mehr beantworten können. Wenn wir aber das daran halten, dass es um gehorsame Kinder geht, dann sind diese Fragen leichter und praktischer zu handhaben, damit umzugehen. Gibt es Fragen dazu oder Ergänzungen? Bitte schön. Gut, lasst uns zusammenfassen. Diese drei weiter werden wir heute nicht gehen. Nächstes Mal gehen wir weiter, diese Kriterien. Also ein Grundsatz für effektive Evangelisation, das ist die heilige Lebensweise für die Ältesten. Das ist das tun wir jetzt gerade eben. Wir gehen durch, dass die Ältesten so eine Lebensweise haben, die dann die Evangelisation nicht hinderlich ist, sondern fördernd ist. Und wir haben drei Qualifikationen eines Ältesten angeschaut. Untadelig, es bedeutet, es sollte nichts vorliegen, was nicht in Ordnung gebracht wurde. Also es geht nicht darum, dass jetzt Sündlosigkeit, aber ist ein Fehler passiert, ist eine Sünde vorhanden, dann sie muss geklärt werden sein. Sie muss aufgeräumt werden werden, nicht einfach so bleiben. Das zweite Kriterium, Mann einer Frau, also eine Frau als Zahl, er soll seiner Frau treu sein, mit anderen Worten. Und er kann nicht seiner Frau treu sein, wenn er noch eine Frau hat, also zwei Frauen, das geht nicht. Also wenn er treu ist seiner Frau, dann wird er nur eine Frau haben. Also es ist nicht möglich, zweite Frau zu haben, ohne und treu seiner ersten Frau zu bleiben. Und das Dritte, er soll treue Kinder haben. Das bedeutet, seine Kinder sollen gehorsam sein. Auch hier, natürlich ist das Maßstab nicht jetzt wie gehorsam. Oder wird nicht gesagt. Aber auf jeden Fall, er soll in der Lage sein, sein Haus zu verwalten. So gehorsam müssen sie sein. Es wird nicht, dass sie wie in der Armee, dass sie wie immer wie Soldaten stramm vor ihm stehen. So nicht, aber es darf auch nicht so, wo er wirklich nichts machen kann. Einfach, die Kinder hören auf ihn einfach nicht, machen, was sie wollen und sie tun böse Dinge. Nicht nur einfach, was sie wollen, sondern sie tun auch wirklich böse Dinge. Das darf nicht sein. Seine Kinder sollen grundsätzlich gehorsam sein. Lasst uns beten für die bestehenden Ältesten in der Gemeinde, die wir haben, und auch für die zukünftige Älteste, die der Herr uns noch geben wird, vielleicht schon auch gegeben hat und geben wird. Lasst uns dafür beten, dass diese Qualifikationen nicht vernachlässigt werden, nicht schwach werden, nicht abgeschwächt werden. Gut, wir haben jetzt nur die drei angeschaut, auch die anderen, aber das, was das Wort Gottes erwähnt, das darf nicht schwach werden oder vernachlässigt werden. Lasst uns darum beten für unsere Ältesten, die da sind, die noch kommen werden, dass sie diesen Kriterien auch wachsen darin, dass sie befestigt werden und dass wir als Gemeinde auch nach diesen Kriterien auch gehen, wenn wir neue Älteste in der Gemeinde einsetzen. Lass uns jetzt eine Gebetsgemeinschaft haben. Ich bitte dazu, alle aufzustehen. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du uns ganz klare und deutliche Anweisungen gegeben hast, auch was diese Frage betrifft, die Einsetzung der Ältesten in der Gemeinde. Und wir bitten dich, Herr, für unsere Ältesten und für die, die noch kommen werden, dass diese Qualifikationen, dass sie ernst genommen werden und dass wir uns danach richten und ausrichten und beurteilen und dass wir gottesfürchtig damit umgehen. Herr, segne auch unsere Familien, auch die Familien, auch die Kinder der Ältesten, auch ihre Ehefrauen. Du wollest sie segnen und Gnade schenken, dass sie zum Segen, zur Unterstützung deines Dienstes da sind und zum Segen für die Gemeinde. Herr, wir danken dir, dass du uns diese Worte schenkst, die in deinem Wort, diese Verse, und wir bitten dich, dass du uns weiter segnest beim Nachdenken, auch beim Anwenden. Und jetzt entlass uns mit deinem Frieden und Segen. Amen.